Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Handwerk ist etwas, das man nicht erklären muss. Man muss es spüren. Im Geruch, im Geschmack, in der Art, wie jemand über seinen Beruf spricht. Mein heutiger Gast steht für ein Handwerk, das Verantwortung trägt für Qualität, für Ausbildung und für Vertrauen. Er ist Juniorchef einer Landmetzgerei in einem Familienbetrieb und er führt eine Tradition weiter, die seit Jahrzehnten Bestand hat. Dabei geht es nicht nur um Fleisch, sondern um Haltung, um Frische, um Wissen, um Weitergabe und um die Frage, wie Handwerk heute bestehen kann. Herzlich willkommen, Michael Forster.
Servus, ich bin der Michael und jetzt schauen wir mal, was das wird, oder?
Ja, lieber Michael, das wird auf jeden Fall gut. Ich freue mich, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Wann hast du denn heute zum ersten Mal Fleisch in der Hand gehabt?
Mein Wecker hat um 4:30 geklingelt, um 5 war ich in der Produktion und dann mache ich immer die Räucherung auf, um zu sehen, ob das Geräucherte auch richtig fertig ist. Und da nimmt man dann die erste Wurst in die Hand und probiert es natürlich gleich, Qualitätskontrolle.
4.30 Uhr, da drehe ich mich noch um. Das ist ganz normal bei dir unter der Woche. Wie sieht's am Wochenende aus? Schläft man da auch mal länger oder die innere Uhr sagt dir dann auch, okay, 4:30, jetzt steh mal auf bitte.
Also wenn ich mal nichts arbeite am Wochenende, dann kann ich auch länger schlafen, das ist kein Problem. Generell arbeite ich aber seit ein paar Jahren 6 Tage und 20 Wochen auch 7 Tage.
Mhm. Ja, in deinem Beruf, da arbeitet man häufig 50 bis 60 Stunden pro Woche. Das ist jetzt nicht unüblich. Oft früh morgens, samstags, an Feiertagen. Du kommst aus Mittelfranken, aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch. Also du bist wie ich gebürtiger Franke. Das hört man uns beiden auch an. Umso schöner, dass wir uns heute mal so hier zum fränkischen Gipfeltreffen, Podcast-Treffen begegnen. Wie bist du denn zu deinem Beruf gekommen?
Also wir sind ein Familienbetrieb, der Opa war schon Metzger, die Eltern sind Metzger, meine Geschwister haben auch in dem Beruf Verkäuferin gelernt und ich bin damit aufgewachsen und mir hat es tatsächlich, wenn ich mal sage, das hat mir Spaß gemacht, das ist der falsche Ausdruck, mir hat es beeindruckt eigentlich und ich habe auch andere Berufe mir angeschaut, Zimmerer und Elektriker haben mir auch Spaß gemacht. Also wenn, dann war immer Handwerk für mich, was ich machen will. Aber der Metzgerberuf hat dann tatsächlich überwiegt und bin ich jetzt mit Leidenschaft. Also mache ich mit Leidenschaft.
Mhm. Ja, das merkt man dir auch an. Dazu sprechen wir gleich noch. Der Beruf des Fleischers, also der wird ja regional auch Metzger genannt, der gehört zu den ältesten Handwerksberufen insgesamt. Deine Ausbildung, die hat dann 3 Jahre gedauert.
Genau, 3 Jahre hat es gedauert. Und habe das mit 15 schon begonnen.
Hm. So, und jetzt bist du seit 1. August 2018 Juniorchef in einem Familienbetrieb. Wann wurde dir klar, dass du hier nicht nur einen Job hast, sondern auch so ein bisschen das Erbe übernimmst?
Also generell war es immer, die Eltern haben sogar abgeraten, zu sagen, schaut euch vielleicht mal was anderes an. Es ist viel Arbeit, viele Stunden, was man rein investiert. Nicht immer ist es, dass ich es ausbezahlt. Irgendwie hat mir das trotzdem immer, hat mich nicht abgehalten, das zu machen. Und 2018 war dann so ein Punkt, wo meine Eltern gesagt haben, sie können jetzt dann die Verantwortung, das ist ihnen langsam zu viel. Wenn es weitergehen soll, dann sollte ich mir überlegen, ob ich es jetzt übernehmen will oder nicht. Und dann habe ich eigentlich auch nicht gezögert und habe gesagt, dann fang mal, dann übernehme ich es halt. Ne? Und das hat innerhalb von einem Monat ist das dann passiert. Ne? Und zum 1.8. War dann der Stichtag.
Mhm. Die Metzgerei, von der wir sprechen, die gibt es, wenn ich das richtig recherchieren konnte, schon seit 1956.
Genau, wir haben jetzt ein 70-jähriges Jubiläum dieses Jahr.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, aber wie hat sich denn die Zeit geändert? Was sind die größten Veränderungen, die du jetzt so wahrnimmst im Alltag?
Also es hat sich eigentlich alles geändert. Also ich kenne ja auch von früher nur die Geschichten. Da war es ja noch wirklich körperlich viel, viel anstrengender, wie es heutzutage ist. Wir haben heutzutage ja schon moderne Maschinen, die uns helfen zum Glück, weil wir auch wenig Personal haben. Aber 2018, als ich das dann übernommen habe, da war das noch die klassische Metzgerei, wie es vorher war. Wir sind über Land gefahren mit einem Verkaufslaster. Wir haben einen Marktstand in Nürnberg gehabt. Wir haben Festzelte bewirtet und dann ging das noch ein Jahr so weiter und dann kam ja Corona und dann waren die Feste auf einmal weg und zack, 30% vom Jahresumsatz fallen weg von heute auf morgen. Und das war schon ein Schlag ins Gesicht. Und so ging dann wirklich eins nach dem anderen. Wir haben dann quasi die Feste waren dann weg. Das Ladengeschäft ist dann zwar ein bisschen besser gelaufen, aber natürlich nicht in dem Umfang, wie die Festzelte auch waren, um wir betreiben. Da haben wir dann eine Bäckerei kennengelernt, mit denen haben wir stark zusammengearbeitet. Da hatten wir einen Corona-Lieferdienst ins Leben gerufen, was nicht immer einfach war, weil nicht immer jeder Kunde dann bestellt hat. Wir haben dann alle Produkte nach Hause geliefert und durch die Ukraine war dann die Bäckerei dann auf einmal Insolvenz. Also wieder der Umsatz, wo wir geschafft haben zu generieren, fiel dann wieder auf einen Schlag weg. Ja. Und so war es, also Höhen und Tiefen. Und dann kam das Thema Social Media auf.
Ja, über das sprechen wir gleich noch. Aber ihr habt diese Krise damals im Prinzip auch als Chance genutzt, euch ein bisschen breiter aufzustellen.
Also, sagen wir, wir hätten die Krise nicht überlebt, wenn wir nicht breit, also wir hatten schon den Laden, den Marktstand, die Fest, also wir waren schon breit aufgestellt. Und wir hätten es wahrscheinlich nicht überlebt, wenn wir nicht in jeder Sektion vertreten gewesen wären. Auch Lohnarbeiten für Landwirte, wo wir quasi als Dienstleistung die Schlachtungen machen und die Pakete herrichten, wo dann der Landwirt selbst verkauft. Das waren dann so Geschäfte, wo dann auch in der Corona-Zeit mehr geworden sind, weil die Leute gemerkt haben, oh, der regionale Produzent ist da. Das ist ja ganz praktisch, wenn auf einmal alles andere halt zumacht, sagen wir mal so. Ne?
Ja. Ja, du hast das schon erwähnt, Social Media, da werden wir gleich noch eingehen. Ich hatte gelesen, dass Metzger oft ein extrem gutes Geruchs- und Tastgedächtnis haben. Kannst du das bestätigen?
Also ich sage immer, Metzger hat viel Gefühl in den Fingern und in Egels vor nichts. Das hat viele Vorteile. Aber es ist schon, also wenn man ein Metzger von der Schlachtung bis zum fertigen Produkt, man erlebt halt wirklich jeden Geruch, sage ich mal so. Es ist dann, wenn man ein Tier ausnimmt und man schneidet den Magen auf, das riecht dann quasi wie in der Biogasanlage oder im Stall oder im Mist, sage ich mal. Aber wenn man dann eine Bratwurst grillt, riecht es halt auch wieder lecker. Ne? Also man durchstreift quasi alles. So, ne? Und das Gefühl in den Händen braucht man natürlich, um auch den Darm einschätzen zu können, wie fest kann ich den füllen. Also man muss sensibel sein, man muss gefühlvoll sein, aber auch hart im Nehmen, sagen wir mal so.
Ja, da sind wir schon beim Thema, was sollte ich denn mitbringen, wenn ich diesen Beruf ausüben möchte? Also einige Sachen hast du schon erwähnt. Was fehlt noch in der Auflistung?
Also wenn man Metzger eine Ausbildung machen will, also generell muss man mal entscheiden, möchte ich das Thema Schlachtung mit in der Ausbildung haben oder nicht? Also heutzutage ist es nicht mehr verpflichtend. Früher war es so, früher hat es geheißen, wenn man nicht schlachten kann, dann ist man kein gescheiter Metzger. Heute ist es ein bisschen anders. Die schlachtenden Betriebe werden immer weniger und man kann zwischen Schlachtung und auch Kochen wählen in der Ausbildung. Und wenn man jetzt sagt, hey, ich will Metzger werden, das interessiert mich alles voll, aber ich kann jetzt kein Blut sehen. Gibt es Möglichkeiten, das zu machen? Klassisch ist es irgendwie, ich sage immer, man muss es auch mal sehen können. Wenn man es nicht kann, muss man es wenigstens sehen können. Aber als Metzger, also ich sage schon auch, für mich war es wichtig, das Thema Schlachtung auch mitzuerlernen, weil ich einfach den Respekt dann zum Lebensmittel viel mehr habe. Weil man sieht, man nimmt ein Leben, also ein lebewesendes Leben und dann sieht man auch, hey, da steckt mehr dahinter und dann will man es auch so gut wie es geht halt verarbeiten, also dass man nichts verschwendet. Ja. Man muss mitbringen auf jeden Fall viel Wille. Man braucht viel Wille, um das alles zu erlernen. Es ist körperlich hart und man muss einfach neugierig sein und sich interessieren. Also das ist jetzt, man muss kein Abitur haben. Ich sag mal, alles, was man in der Metzgerei im Beruf erlernen will, kann man auch mit einem Hauptschulabschluss ohne Probleme lernen, wenn man nur will. Man muss wollen und dann geht es auch alles.
Ja. Und das frühe Aufstehen gehört auch zum Job?
Das gehört auch zum Job, wobei es auch immer mehr Betriebe gibt, die wo gar nicht mehr so früh anfangen. Aber generell ist es vorteilhaft.
Ja, ich hatte gelesen, dass ihr auch verdorben ist. Ja, bitte, entschuldige.
Wie bitte?
Jetzt bin ich dir unabsichtlich in das Wort gefallen. Du bist zugeschaltet aus Mittelfranken, das vielleicht für die Hörer zur Information. Was wolltest du sagen, lieber Michael?
Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Dann machen wir mal weiter mit dem verdorbenen Fleisch. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich hatte auch gelesen, dass ihr das sofort erkennt, wenn ein Fleisch nicht mehr ganz so frisch ist.
Ja, also das sowieso. Also das Ziel ist es natürlich, alles frisch zu verarbeiten. Und viele fragen auch immer, ja, ab wann ist es nicht mehr frisch? Und da muss man halt wirklich das Gefühl empfinden. Der Geruchssinn, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, ist, wenn man zum Beispiel ein Schwein schlachtet, wo nicht richtig kastriert ist, das nennt man dann Eber. Und das Fleisch ist dann eigentlich nicht für menschlichen Verzehr geeignet, weil das Schwein dann richtig nach Stall schmeckt. Und das muss man halt auch, also das ist so selten, dass, also wir haben bei uns im Betrieb oder in meinem Lehrbetrieb auch niemals einen Eber gehabt. Mhm. Aber bei den großen Mengen, wo geschlachtet werden in Deutschland, kann das schon mal passieren. Und da muss man halt auch schauen, ist das jetzt ein Eber? Riecht das komisch? Dann, na, aber dafür ist aber auch noch das Veterinäramt zuständig und der Fleischbeschauer, der wo das dann auch wegnimmt. Also, sagen wir so, bevor es das Riechen anfängt, muss es schon lange verarbeitet sein. Ne?
Also. Ja. Ja, im besten Falle riecht es ja auch gut, sonst hätte man ja auch keinen Genuss beim Verzehr der Sachen. Jetzt ist ja Wurst ein echtes Hightech-Produkt, da geht es um die Temperatur, die Zeit, die Salzmenge, die Gewürze, die müssen exakt stimmen. Magst du uns bitte mal so ein bisschen einen Einblick geben, was sind denn so die großen Herausforderungen, damit das perfekte Endergebnis wird?
Ja, also es gibt ja viel verschiedene Wurstsorten. Es gibt die Kochwurst, es gibt die Rohwurst, es gibt die Brühwurst und jede Wurst hat seine eigenen Eigenschaften. Also bei der Brühwurst nimmt man so 18, 20 Gramm Salz, bei der Salami-Rohwurst braucht man 25 bis 28 Gramm Salz, dann je nach Geschmack wegen der Haltbarkeit. Und bei Temperaturen bei der Brühwurstkuttern, da muss man halt die Wurst kühlen, weil durch diese Hitze, was bei den Messern entsteht, da muss man einfach aufpassen, dass das Eiweiß nicht verbrennt. Und wenn man dann da über die Temperatur kommt, dann bindet die Wurst nicht schön ab. Dann hat man eine abgesetzte Wurst, eine Wurst, die wohl bröselig ist. Also es hat so jede Wurst hat so seine individuellen Eigenschaften und das muss man natürlich auch erlernen. Und da hilft es nichts, wenn man nur in der Theorie das liest. Man muss das auch fühlen und auch machen. Also viel Betriebe machen den Fehler, dass sie die Azubis gar nicht so machen lassen, sage ich mal. Man muss, also wenn ich dran denke, an meine erste Zeit, egal was es war in der Metzgerei, bis man das mal kapiert, was man macht, vergeht einfach wahnsinnig viel Zeit und man muss auch da viel, viel wollen, dass man sagt, hey, deswegen sage ich ja, man muss interessiert sein. Und dann kann man das Ganze verstehen. Also wenn man die Wurst nicht fühlt und das nicht lebt, dann tut man sich schwer, das perfekte Ergebnis draus zu machen. Und das perfekte Ergebnis ist jetzt nicht, was jetzt alles ich mache, sondern da hat jeder Metzger seine eigene Art und Weise. Die Geschmäcker sind ja auch verschieden. Und das ist auch noch ein Kulturgut, sage ich mal, in Deutschland. Da können wir uns wertschätzen, dass wir noch so viele kleine Metzgereien haben, wo jeder seine eigenen Geschmäcker hat.
Ja, ja. Ja, es gibt in Deutschland aktuell noch rund 10.000 handwerkliche Metzgereibetriebe. Das war ja schon mal deutlich mehr. Als du 2018 als Juniorchef übernommen hast, was war denn für dich schwieriger, deine eigenen Ideen einzubringen oder auch so ein bisschen das Bewährte nicht zu beschädigen?
Also meine größte Schwierigkeit, und es ist nach wie vor noch, ich tue unwahrscheinlich gern arbeiten, handwerklich. Das größte Problem ist das Büro. Ich kann mich glücklich schätzen, dass tatsächlich dann von der Produktion her ich relativ schnell komplett die Verantwortung übernehmen konnte, durfte, dass sich mein Vater da nicht mehr eingemischt hat. Das ist, glaube ich, auch oft ein Problem, wenn Generationen übergeben werden, dass dann die Jungen, die wollen was Neues machen, das funktioniert vielleicht, oder die haben Ideen und die Alten lassen es nicht zu, sage ich mal so. Da hatte ich jetzt nicht so die Probleme. Mein Problem ist wirklich das Büro. Wir haben so viele Dokumente auszufüllen und das zu machen, das ist meine größte Herausforderung, sage ich mal.
Ja, also die steigende Bürokratie.
Ja.
Also ist das deutlich schlimmer geworden? In den letzten Jahren, entschuldige Michael.
Ja. Ja, wenn wir jetzt einen Rind schlachten, haben wir schon mal 7 Zettel, wo wir schauen müssen, dass da jeder Zettel richtig ausgefüllt ist. Da geht es um die Transportbescheinigung, damit das Tier transportiert werden darf. Dann geht es um die Lebendbeschau, wo der Tierarzt schaut, dass das Tier schaut gesund, ob es gesund ist für die Schlachtung. Dann gibt es Zettel für die Fleischbeschau, dass das Tier auch wieder gesund war nach der Schlachtung. Und dann muss man das Tier anmelden. Also der Bauer muss es abmelden, wir müssen es anmelden, dann müssen sie wieder abmelden. Das ist jetzt nur man hat 7, 8 Zettel pro geschlachteten Tier, sage ich mal, beim Rind. Bei Schwein ist es dann zwar auch so viel Zettel, aber da geht es dann halt pro Bauer, pro Landwirt. Aber auch die Reinigungsdokumentation, oder wir müssen aufschreiben, wie wir die Wurst, ob wir die jetzt ordnungsgemäß gebrüht haben, was in meinen Augen der größte Krampf ist, weil wenn wir jetzt die Visor sprühen bei 72 Grad, dann wird die perfekt. Und das ist auch, also da müssen wir wollen ja ein perfektes Produkt haben. Es bringt mir das nichts, wenn ich das jetzt nicht fertig brühe, sondern bei 68 Grad, dann ist die Weißwurst nicht lange haltbar, dann ist es nicht komplett durchgegart, dann habe ich ein schlechteres Produkt. Ich will ja ein gutes Produkt haben, also mache ich das ja gewissenhaft. Aber wir müssen Dokumente ausfüllen, damit wir die Weißwurst bei 72 Grad gebrüht haben. Mhm. Und das ist, wo mich halt einfach nervt. Und da geht es in jeder Kühlraumüberwachung. Das ist ja auch klar, dass wir die Kühlraumtemperatur überwachen, weil wenn die nicht kalt genug wäre, hätten wir wieder schlechtere Produkte, weniger Haltbarkeit. Wir sind ja gezwungen, das perfekt zu machen für unsere Produkte. Und dann das alles noch zu dokumentieren, das ist halt echt nervig. Ne?
Was würdest du dir von der Politik wünschen, damit das besser wird?
Mehr Vertrauen wieder in die Handwerksbetriebe oder in den Metzger allgemein oder auch bei den Bäcker ist es wahrscheinlich ähnlich oder in der Gastronomie. Einfach wieder mehr Vertrauen. Aber auf der anderen Seite verstehe ich es wahrscheinlich, die schweren Kontrollen sind gekommen, weil wahrscheinlich viele gemurkst oder gepfuscht haben, sage ich mal so. Aber heutzutage gibt es keinen mehr, der wo, sage ich mal, die Pfuscher, die sind nicht mehr am Markt. Ne? Die haben keine ordentlichen Produkte gehabt und die mussten wahrscheinlich früher oder später schließen. Ja. Aber die, wo jetzt noch da sind, die wenige, die müssen wir eigentlich schätzen und auch in Ehren halten und halt den Weg vielleicht leichter machen statt schwieriger.
Hm. Ja, die steigende Bürokratie ist das eine, die Konkurrenz durch die Industrie und Discounter das andere. Wie sehr macht euch das zu schaffen?
Tatsächlich, also bei anderen Metzgerkollegen habe ich noch nie Konkurrenz gesagt, auch nicht bei uns in der Umgebung, sondern immer Mitbewerber. Supermarkt ist, teilweise Konkurrenz ist es halt für einen Kunden, für einen Endverbraucher ist es einfach. Im Supermarkt bekommt er von der Holzkohle bis zum Waschmittel alles, sage ich mal, mit der Wurst inklusive. Es ist halt einfach für einen Endverbraucher. Die Frage ist nur, wenn es keine kleinen mehr gibt, kann der große Wurstproduzent alles machen mit Preisen, was er will, oder der hat eher die Macht. Und solange wir, also vielleicht soll der Endverbraucher sich mal Gedanken machen, hey, ich bin jetzt da beim Einkaufen, aber um die Ecke ist noch der kleine Metzger, der Handwerksmetzger, der wo noch sein Zeug selber macht, wo dann vom Landwirt aus dem gleichen Ort oder aus dem nächsten Ort die Tiere holt. Vielleicht ist es mir das wert, 10 Minuten länger dahin zu fahren oder halt hinzufahren, 10 Minuten länger einzukaufen, aber ich weiß dann wenigstens, wo es her ist. Also ne, das ist, die Regionalität ist sehr wichtig. Ne? Wenn ja. Die Kleinen weg sind, ist der Geschmack, schmeckt die Bratwurst in Hamburg genauso wie in München.
Mhm. Ja, und dazu kommt wahrscheinlich noch der Nachwuchsmangel. Wie ist das bei euch? Bildet ihr aus?
Wir bilden aus. Wir hatten jetzt seit 2018 3 Azubis in der Produktion. Einer hat vorher abgebrochen, der hat aber festgestellt, es war jetzt für ihn nichts. Das ist auch okay. Ne? Wenn man,
ja.
Ne, das ist einfach so. Und die 2 anderen haben wir erfolgreich abgeschlossen, sind auch noch im Metzgerberuf tätig, nicht mehr bei uns. Die haben dann natürlich auch mal was anderes angeschaut. Aber es ist sehr schwierig, Nachwuchs zu motivieren. Früher, als ich gelernt habe, haben wir 325 Euro verdient, also ich brutto. Mhm. Da kann ich verstehen, dass es keiner mehr lernen will. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo der Azubi im ersten Lehrjahr 1.100 Euro verdient. Da kann man jetzt schon mal wieder überlegen, sage ich mal als Junge. Ne?
Ja.
Aber die wenigsten wollen halt wirklich, es ist nicht alles Freude-Eierkuchen. Man muss als Metzger, gerade wenn man in Betrieben wie bei uns ist, wenn man selbst schlachtet, da gehört die Reinigung dazu vom Schweinestall, die Reinigung vom Schlachthaus. Das sind einfach mal Arbeiten, die nicht schön sind, aber das gehört dazu. So hat jeder seinen Beruf, seine schönere Arbeit, nicht so schönere Arbeiten. Aber die meisten Leute haben da, also Jungs haben oder junge Leute haben da keinen Bock drauf. Ne? Und das ist auch ein großes Problem wieder. Ne?
Jetzt hast du schon die Jungs angesprochen. Wie sieht das aus mit den Geschlechtern? Bewerben sich bei euch auch Frauen? Wie ist das im Betrieb?
Also ich hatte jetzt noch keine Frau, die eine Metzgerausbildung machen will. Wir haben natürlich auch Verkaufsausbildung, aber da melden sich noch weniger. Was mir aber auffällt, ist allgemein in der Branche, dass immer mehr Frauen rausstechen in Ausbildungen oder auch in der Meisterschule oder so, wo ich total dafür bin, weil also eine Frau ist kein schlechterer Metzger, bloß weil es eine Frau ist. Also die sind meistens tatsächlich, wenn man so mit Kollegen unterhält oder wo auch eine Frau eine Ausbildung gemacht hat, die sind tatsächlich motiviert und wollen irgendwie die Jungs auch schlagen, also besser sein, sage ich mal so. Und sie sind dann, die haben mehr Ehrgeiz, muss ich ehrlich sagen, was mein Eindruck so ist. Und ich finde es einfach spitze. Ne?
Ja, das kann ich nur bestätigen, das ist so.
War zum Beispiel jüngste Metzgermeisterin in Bayern damals.
Ah, sehr spannend. Naja, also das Geschlecht spielt ja überhaupt keine Rolle, darum geht's ja nicht. Ich glaube, der Vorteil, den ihr habt als handwerklicher Betrieb, dass ihr ja oft frischer produziert, kleinteiliger und wahrscheinlich auch so ein bisschen individueller als so ein industrieller Anbieter.
Das ist auf jeden Fall Fakt. Wir bekommen unsere Schweine vor einem Produzenten, vor einem Landwirt. Er hat alles auf Strohhaltung. Er produziert mittlerweile 50% Schweine für uns. Den Rest wird zwar noch im Schlachthof verkauft, aber ihm ist natürlich jedes Schwein, wo er zu uns fährt, lieber, weil er einfach nur 10 Kilometer zum Fahren hat. Und wir können natürlich sagen, wir haben jetzt das selbst geschlachtet. Wir sind verantwortlich für den letzten Gang des Tieres und da ist die Qualität ganz ausschlaggebend, weil wenn das Tier einen Stress hat beim Schlachten, dann ist es so, dass das Fleisch tatsächlich wässrig ist und auch zäh wird. Und wir bekommen die Schweine am Samstag und am Montag ist Schlachttag und die sind dann, wenn wir früh anfangen, dann schlafen die noch. So blöd, wie das immer klingt, ich erzähle das ja relativ oft auch. Und wir wecken die auf und bis die merken, dass sie wach sind, ist dann das ganze Prozess schon hinter sich. Bedeutet, das Tier kriegt eigentlich nichts mehr mit vom letzten. Ne? Also es klingt doof, aber es ist für die Fleischqualität und fürs Tierwohl ist es eigentlich das Beste. Und wir sind es den Tieren auch schuldig, dass wir es so schmerzfrei und so leidensfrei wie möglich das auch machen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie das dann, also ich sage aber auch immer, auch bei den Großbetrieben sind die Deutschen beziehungsweise die Mitteleuropa schon fortschrittlicher wie jetzt die auf den anderen Kontinenten, wo jetzt ein Tier vielleicht weniger wert ist. Also ich habe Schlachtungen schon angesehen in Sri Lanka, in Thailand, war da in Urlaub und habe mich dann interessiert, wie das dort vonstatten geht. Da wurde zum Beispiel kein Tier betäubt und ich habe dann zwar da nicht sagen können, seid ihr, das macht man nicht, ne, bei uns macht, ich kann nicht in einmal Ausland sagen, wir sind da viel besser. Ich musste das mit ansehen und es hat mir eigentlich als Metzger auch sehr leid getan und war dann umso mehr wieder im reinen Gewissen zu sagen, hey, wir machen es halt so, dass es fürs Tier am besten ist.
Ja. Ja, das ist ein hochsensibles Thema, über das wir heute sprechen. Das wird sicherlich auch einige Kommentare nach sich ziehen. Wie oft erreichen dich denn kritische Stimmen?
Also ich mache jetzt, also vor Social Media ja gar nicht eigentlich, aber wir machen ja das Social Media und da war am Anfang von meinen Videos, ich habe bewusst, bin ich da an die Grenzen gegangen, was man zeigen will oder ich zeige eigentlich alles, haben schon alles gezeigt, was mit dem Thema Schlachtung zu tun hat. Am Anfang war es schon so, dass wir also richtig schlimme Drohungen, Morddrohungen, wir hatten Beschmierungen am Laden, wir hatten kaputte Automaten, wo wir Ware verkaufen. Es war so ein Punkt, wo ich sage, muss ich das im Internet noch präsentieren, damit wir so viel Hate bekommen oder vielleicht passiert mir selbst mal was, meiner Familie was, man weiß es ja nicht.
Ja.
Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, 99% der Leute fanden es interessant und waren dankbar und haben das, ich habe die Wertschätzung gespürt, dass die Leute auch wissen wollen, wie wird eigentlich die Wurst gemacht, die Zeit, früher wussten die Leute das einfach, die Hausschlachtungen und so weiter, aber die Generation unter mir, sage ich mal, die haben gar keine Chance mehr, das mal irgendwie real zu sehen, wie das Schnitzel am Teller kommt und ich habe schon zu manchen Veganern gesagt, vielleicht hat sich ja schon wegen mir einer entschieden, kein Fleisch mehr zu essen, dann mache ich doch mehr wie ihr vielleicht, ne?
Ja.
Aber ja, mir ist wichtig, dass die Leute auch wissen, wo es herkommt, dass jeder entscheiden kann, esse ich jetzt das Fleisch durchs Wertschätzen, darum geht es mir.
Ist denn in so einer Situation noch ein vernünftiger Austausch überhaupt möglich?
Also muss sagen, mittlerweile ja, also ist der ein oder andere Veganer hat es vielleicht akzeptiert, dass ich das so präsentiere im Internet. Man kann teilweise diskutieren, aber es gibt immer, sag mal, 1%, die wo einfach nur ihren Tunnelblick haben und alles, was links und rechts ist, ist katastrophal. Aber das gibt es in jeder Schwarte Menschen, sage ich mal so. Ne? Da fange ich dann, also ich habe schon versucht mal zu diskutieren, aber es ist, man kommt auf keinen Nenner. Ne?
Ja. Wann ist denn für dich die Grenze überschritten? Bei persönlichen Beleidigungen?
Also tatsächlich ist meine persönliche Grenze für mich selbst, ich habe bis jetzt alles weggesteckt und es lässt mich, ich weiß, dass mir persönlich hat mir noch nie jemand bedroht auf offener Straße und hat gesagt, das, was ich mache, ist Kacke. Wenn meine Familie bedroht wird oder so, das ist für mich eine Grenze, wo ich sage, hey, so geht's nicht. wenn, dann klär das mit mir, oder wenn du mich beleidigen willst, dann mach das, ich kann abends trotzdem reines Gewissen schlafen. Oder wenn halt, ich habe jetzt ein paar Mal schon gemerkt, wie ich angegangen wäre, wo ich mir denke, Leute, wenn die mich so angehen, die gehen andere Leute auch an, und normal gehört es eigentlich bestraft, weil nicht jeder steckt das vielleicht so weg wie jetzt ich zum Beispiel.
Ja. Ja gut, Beleidigung ist ja auch ein Straftatsbestand. Das Ding ist ja nur, dass das Netz, das Internet ja auch vielen Anonymität natürlich ermöglicht. Du hast es schon so ein bisschen bestätigt, auf der offenen Straße wirst du selten oder nicht beleidigt, aber im Netz durch Kommentare, durch irgendwelche vielleicht E-Mails, die man anonym bekommt, sieht es ja ganz anders aus.
Ja, also das ist, also ich habe an Drohungen schon alles bekommen, wie Zeitschrift im Briefkasten mit ausgeschnittenen Buchstaben, mit Morddrohungen, also habe ich tatsächlich alles schon miterlebt, habe mir aber immer gedacht, also wie gesagt, persönlich, also ich habe keine Angst jetzt davor, dass mir jemand auflaut und dann mir hinterrücks irgendwas verletzen will, aber generell ist es, ich finde es niveaulos, und auch irgendwie finde ich die Leute auch armselig, oder mir tun sie fast schon leid, wenn sie keine anderen Probleme haben, wie jetzt sich da so aufzuregen und sich dann da die Mühe zu machen, um mir Angst einzuschüren oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, das hast du schon erwähnt. Du suchst die Tiere selbst bei euren Bauern in den umliegenden Dörfern aus. Das geht ja eigentlich kaum regionaler. Gibt es denn einen Arbeitsschritt, bei dem man sofort merkt, erkennt, ob jemand den Beruf liebt?
Ja, also wenn einer... Also man merkt das schon, wenn man das gern macht. Also man, also bei dem Azubi, der wo dann das nach gewisser Zeit aufgehört hat, da hat man, am Anfang hat man es nicht erst gemerkt, aber man hat dann schon gemerkt, dass es halt, dass er die Lust dran verliert, das zu machen. Und ja, also man merkt das schon gleich. Also wenn man sich dafür interessiert, wenn ich war da als Jugendlicher schon dabei und bin dann in der Freizeit mitgefahren zu den Landwirten, dass man da, oh, wo kommt das Tier eigentlich wirklich her? Und ja, also man merkt das schon gleich.
Und die meisten traditionellen Wurstsorten, die entstanden ja früher, um Lebensmittel haltbar zu machen, lange vor den Kühlschränken. Die gab es seinerzeit noch gar nicht.
Genau, deswegen heißt es zum Beispiel auch, die bayerische Weißwurst muss vom Glockenläuten, von 12 Uhr Glockenläut gegessen werden, weil die ohne Kühlung gar nicht haltbar gewesen wäre bis Nachmittag. Also frisch produziert und dann halt essen. Aber man hat ja dann angefangen, Schinken einzusalzen. Da hat man dann die größere Salzmenge genommen, weil das Salz natürlich Bakterien abtötet, konserviert. Und so hat man das dann quasi eingelegt in Salz und Gewürze und hat es dann geräuchert. Und so hat man dann Lebensmittel haltbar gemacht, ohne dass man es kühlen muss. Also so hat das Ganze dann auch begonnen. Und das ist ein unwahrscheinliches, großes, breites Spektrum. Und man kann da natürlich auch seine Kreativität freien Lauf lassen und sämtliche Sachen auch ausprobieren. Also es sind auch schon ganz viele Sachen halt entstanden durch irgendeinen blöden Zufall, ne?
Ja. Ja, und das Wissen, das wird in den handwerklichen Betrieben oft mündlich weitergegeben. Rezepturen, die sind Betriebsgeheimnisse.
Also teilweise, also ich habe in meinem Lehrbetrieb, ich habe nicht zu Hause gelernt. Natürlich kriegt man nicht gleich im ersten Lehrjahr alles gesagt, aber also es ist jetzt nicht so, dass jedes Rezept Geheimnis ist bei den Betrieben. Viele Rezepte sind auch fast gleich, kann man schon sagen. Ne? Es ändert sich immer nur wegen der Würzung, und jeder Betrieb hat ja so seine traditionelle Würzung. Und mir persönlich hat es jetzt nichts gebracht von meinem Lehrbetrieb. Einfach mal das Thema Bratwurst nehmen und jetzt mache ich die Bratwurst daheim so wie mein Lehrbetrieb, weil unsere Kunden hatten ja die Bratwurst so, wie sie wir machen. Also ich kenne das Rezept von meinem Lehrbetrieb noch, ich habe aber nach wie vor unser Rezept. Also ne, der Kunde entscheidet ja, wo er kauft, und so hat halt, also bei uns wissen schon die, ach, da gehen wir dahin, da schmeckt uns das besser, und die anderen gehen dahin, da schmeckt das besser. Ne? Natürlich gibt es so Spezialkracher, wo der ein oder andere sagt, das gebe ich niemals raus. Aber wenn mich jemand fragt nach einem guten Bratwurstrezept, dann bekommt er auch eine Antwort halt, ne?
Was steht denn ganz oben auf der Liste? Was verkauft sich am besten? Ist es die klassische Bratwurst?
Also bei uns ist es tatsächlich jetzt durch das Social Media Käsepfefferbeißer. Das hatten wir vorher gar nicht im Programm. Das ist auch durch dieses Livestreaming entstanden. Da haben wir ganz normal Pfefferbeißer gemacht, sondern haben ein paar Zuschauer gesagt, boah, Pfefferbeißer mit Käse, das wäre mal geil. Dann bin ich in den Kühlraum, habe einen Käseblock geholt, habe den in den Kutter geworfen und habe gesagt, Käsepfefferbeißer. Und es ist mit dem Käse Leberkäse tatsächlich das meistverkaufteste Produkt seit dem Onlineshop, seitdem wir haben. Aber so regional ist bei uns ganz groß im Rennen die fränkische Bratwurst.
Ja, na, die kennen wir natürlich alle. Das ist ja, das gehört ja dazu. Das ist und da mega lecker.
Jeder Metzger bei uns in Franken hatte da seine Bratwurst. Es sind viele saugut, es sind viele fast gleich, aber jeder hat so ein wenig, der hat ein halbes Gramm davon mehr und davon ein Gramm weniger. Schmecken alle super lecker. Also ich habe eigentlich noch keine Bratwurst hier bei uns gegessen, wo ich sage, Apfel Teufel. Und jeder hat so seinen Charme. Also bringt es jetzt auch nichts, wenn jetzt der Metzger in 15 Kilometer sagt, oh, nee, mein Bratwurst, die ist jetzt zwar geil, aber jetzt nehme ich die vom Moosmeier oder vom anderen, die ist noch geiler. Hm. Bringt eigentlich nichts, weil seine Kunden ja extra deswegen dahin gehen. Ne?
Ja, was würdest du den Menschen gern erklären, die deinen Beruf nur aus Schlagzeilen kennen? Was ist so das größte Vorurteil, über das du heute mal so ein bisschen aufklären möchtest?
Das größte Vorurteil ist, dass eigentlich Metzger einen schlechten Ruf haben, dass sie nur grobe Menschen sind, dass sie kein Herz haben, kein Mitgefühl und so weiter. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, versetzt euch mal in euren Job. Also jeder hat so sein, oder nicht in euren, das ist falsch gesagt, das ist auch wir, also wir denken drüber nach, wir wissen auch, dass wir ein Tier schlachten, dass wir denken da auch drüber nach und einfach mal mehr hinter die Kulissen schauen und vielleicht einfach sich mehr informieren und nicht immer über Vorurteile gleich diskutieren. Das ist ja auch beim Leberkäse, wo jeder sagt, ein Leberkäse sind nur die Reste drin und nur Dreck, ne, sagen ja ganz viele Menschen.
Ja, ja.
In Franken ist es auch die Gelbwurst, wo das behauptet wird. Mhm. Wenn jetzt ein Metzger was Schlechtes verarbeitet oder einen Dreck verarbeitet, dann kommt Dreck raus. Also wir können nicht zaubern. Also deswegen, das sind so Vorteile, da auch da fange ich manchmal das Diskutieren an mit Leuten, die wo dann mir meinen Beruf erklären wollen und die wissen alles ganz genau. Also kein Metzger kann sich das heutzutage noch leisten, irgendwie was Altes, was Schlechtes, was Minderwertiges zu verarbeiten, weil dann merkt der Kunde das direkt am Produkt und dann hat er den Kunden verloren. Ne? Und das will ich mal den Menschen ein wenig sagen, ja.
Na, der Markt, der regelt das ja oft von selbst. Jetzt sollten wir natürlich unbedingt noch über deine Social-Media-Aktivitäten sprechen, denn das ist mega spannend, was du da machst. Du bist seit 2022 unterwegs. Du hast damals dein erstes Video auf TikTok hochgeladen. Ja. Das war eine Leberkäse-Produktion.
Ja, es war, also, wenn man mich so von früher kennt, denkt man nicht, dass das jetzt, da wo es jetzt ist, dass das mal von mir aus kommen ist, sage ich mal so. Unser Azubi hat gesagt, wenn ich wissen will, was die jungen Leute so denken und so interessiert, dann soll ich mir TikTok runterladen. Da habe ich mir das runtergeladen, habe das dann ein paar Monate verfolgt. Und anhand der Veganerin ist mir dann so aufgefallen, dass eigentlich die jungen Leute, die kriegen nur von der militanten Veganerin Videos, wie schlecht und die Metzger sind, wie schlecht das Fleisch sei. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Und jetzt muss ich irgendwie mal den Leuten auch zeigen, wie man Leberkäse macht oder wie der Rohwurst gemacht wird. Und so sind dann die ersten Videos entstanden und die gingen ja dann auch relativ gut ab. Das war im Februar, März, April so. Und dann kam bei uns ja die Festzeltsaison wieder nach Corona und nach Ukraine-Krieg und dann habe ich im Sommer kein Video mehr hochgeladen und irgendwann im Oktober war es mir wieder langweilig und dann habe ich ein Leberkäse-Video wieder gemacht und dann hat unser Metzger gesagt, ja, das ist alles schön und gut, aber das Thema Schlachtung, das kannst du halt nicht filmen, weil das schockiert die Leute. Ja, das war ein Donnerstag und am Freitag war ich dann live auf TikTok beim Thema Schlachtung, beim Rindschlachten und hatte 2.000-3.000 Live-Zuschauer im Stream. Und habe dann gemerkt, dass die Leute erst recht interessiert. Natürlich habe ich dann viel Gegenwind bekommen wieder. Und das war dann halt Ende 22. Und da ist dann halt das Followerwachstum relativ schnell hochgegangen. Hatten dann innerhalb von einem Jahr über 100.000 Follower auf TikTok und Facebook, wow, Instagram hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, weil ich dann schon maximal ausgelastet war mit TikTok damals, weil ich hatte ja auch keine Ahnung, wie Social Media funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, wie ich professionell oder halbwegs gut filmen kann oder dass die Leute es auch machen oder anschauen. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass umso, ich will jetzt nicht tollpatschiger sagen, aber umso realer, umso so wirklicher die Videos waren. Und es war halt, ich habe das Handy genommen, habe es gefilmt und habe das gesagt, was ich gesagt habe. Und dann habe ich es hochgeladen, ohne Bearbeiten, ohne Vertuschen, ohne irgendwas. Einfach real, wie es ist. Und das war der Schlüsselpunkt, wo es dann die Klickszahlen nach oben gestiegen sind. Mein Live-Zuschauerrekord sind 26.200 Leute auf einmal im Livestream. Ja? Und da muss man dann die Leute unterhalten. Die Kommentare kommen reingeflattert, dann kann man natürlich nicht mehr effektiv arbeiten. Der Livestream kostet mich dann bei der Arbeit doppelt bis dreifach so viel Zeit und habe das dann 2 Jahre lang jeden Tag gemacht. Ne?
Also ich glaube, eine Schlachtung live auf TikTok mitzuverfolgen, das ist schon ungewöhnlich, wenn man sich mal ansieht, was einem da sonst noch läuft, wollte ich schon sagen. Aber was man sonst noch sieht, wenn man sich durch die ganzen Social-Media-Kanäle da bewegt, da wird ja auch viel aufgesetztes Verhalten dargestellt oder es geht viel um Schminken und so weiter. Aber das ist ja nun mal das wirkliche Leben. Was dir, glaube ich, sehr wichtig ist, und das hast du mir auch in deinem Vorgespräch, in unserem Vorgespräch erzählt, dass du da immer mit größtem Respekt auch herangehst. Also nie zur Provokation, sondern dir ist es schon auch wichtig, den Menschen zu erklären, wo unser aller Essen wirklich herkommt.
Genau, also ich mache das nicht zum Provozieren. Mir ist da mal ein doofer Fehler passiert, da habe ich ein Video gemacht und da kam das dann als Provokation rüber und das war dann der Shitstorm unseres Lebens, sage ich mal so. Das war auch ein Knackpunkt, wo ich fast aufgehört hätte. Da hatte ich nämlich, ich hatte Aufklärung, ich habe einen Schussapparat erklärt und die Kuh war noch da gestanden, lebendig, ich habe aber nicht geschossen, habe halt erklärt, was gleich passieren wird und auf was man aufpassen muss. Und die Spracherkennung hat dann im Video einen Untertitel gemacht, wer Bock hat rumzuschlachten, kommt mit in den Livestream. Das wurde dann abgefilmt und auf Twitter hochgeladen bei einer veganen Gruppe und dann hatten wir 400 bis 500 schlechte Google-Bewertungen und da kamen auch dann die meisten Drohbriefe, Droh-E-Mails. Wir haben unser Telefon abgesteckt, weil es einfach nicht mehr aufgehört hat zu klingeln. Das war so ein Punkt, wo ich sage, jetzt höre ich auf, aber habe mich dann entschieden, ich mache weiter, ich lasse mich jetzt nicht unterbuttern. Und das war der einzige Fehler, wo mir einmal passiert ist, wo die Leute gedacht haben, ich mache es zum Provozieren. Und dann war es mir noch wichtiger, dass ich immer wieder erkläre, Leute, ich will euch das zeigen, wenn es euch interessiert, schaut zu. Ich versuche es euch meines Wissens so gut wie es geht zu erklären, von meiner Erfahrung her, von meinem, was ich halt mache. Und seitdem funktioniert es auch ganz gut. Also die Leute haben es akzeptiert, auch die Veganer haben es zum Teil akzeptiert. Mittlerweile kriege ich mehr Shitstorm von Rentnern, Metzgern, sage ich mal so, ich will jetzt die auch nicht angreifen, aber es ist überwiegend auf Facebook, da weiß auf jeden Fall jeder alles besser und alles, was ich mache, ist schlecht, weil früher war es ja so. Früher war es vielleicht auch anders, aber heute sind andere Zeiten, ne?
Ja, das ist auch gut so, dass es heute anders ist als in der Vergangenheit. Und ich glaube, aus Fehlern lernt man ja einerseits und jeder hat ja auch so seinen eigenen Weg, den er geht. Was hat dich denn dein Beruf über Geduld gelernt?
Geduld, das ist, ein Metzger hat auch wenig Geduld, weil er immer unter Stress steht, weil er fertig werden will. Tatsächlich ist es, Geduld ist so eine Sache. Geduld mit Zuschauern oder Geduld mit Hate, ja, aber ich bin kein geduldiger Mensch.
Das muss man ja auch nicht unbedingt, aber du hast schon den Weg für dich auch gefunden, wie du so ein bisschen ja das beruflich sein lassen kannst und auch dann irgendwann mal wieder abschalten kannst, wenn du wenn du deinen Arbeitsplatz verlässt. Hast du irgendwelche Hobbys? Was machst du denn sonst in der Freizeit?
Tatsächlich hatte ich früher ein paar Hobbys, also das ist schon lang her. Ich arbeite schon unwahrscheinlich lange sehr viel und für mich ist das fast schon meine Berufung. Ich sage immer, wenn wir Festzelte machen, dann ist das mein Hobby. Ich kann in ein Bierzelt gehen, kann einen Radler trinken, muss zwar nebenbei grillen und Essen verkaufen mit, aber hatten wir wegen Hobbys Autoschrauben, wegen sowas und ganz früher war es Fußballspielen und das war halt jedes kleine Kind, Tischtennis, wegen Sport machen. Jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich mal Urlaub habe, dann packe ich meinen Koffer und dann sind wir auch weg. Ne? Das ist aber die einzigste Zeit, aber so verbringe ich eigentlich momentan seit 2022 jede freie Sekunde mit diesem Geschäft. Was ich aber auch gerne mache, also ich will da nicht jammern oder so, ich mache das unwahrscheinlich gern, weil ich jetzt einfach den Erfolg sehe, dass die Leute da unsere Produkte feiern, sie bestellen immer wieder mal. Also wir haben wiederkehrende Kunden auch ganz viele und das macht mich halt unwahrscheinlich stolz und ich bin stolz, dass wir da eine moderne Produktion haben und deswegen freue ich mich, wenn ich jetzt dann wieder gleich einen Kutter anschmeißen kann und das geht dann bis heute Abend um 6, 7.
Ja, zum Ende der heutigen Folge. Ich beneide dich da nicht. Also man merkt ja schon, wir kennen ja alle so diese typischen 6 Wochen Urlaub, die man vielleicht hat. Man kann auch mal ja das Handy ausmachen und mit der Familie oder mit lieben Menschen wegfahren. Das ist bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders, selbst und ständig. Du hast eine Verantwortung ja auch für den Betrieb. Wie viele Wochen Urlaub machst du denn im Jahr? Kommst du da überhaupt auf 4?
Nee, also... Wir haben generell 2 Wochen im Januar zugehabt, da war der komplette Betrieb geschlossen. Letztes Jahr war es so, wir hatten eigentlich noch im Ostern immer eine Woche Urlaub und auch im Sommer noch eine Woche, wo der Betrieb zu ist. Anhand von so vielen Bestellungen und auch die ganzen Sachen haben wir, die komplette Familie hat den kompletten letztes Jahr durchgearbeitet. Ich war jetzt dieses Jahr im Januar 2 Wochen weg, da waren wir auf Schiffsreise, wurden aber tatsächlich dann 2 Wochen auch krank. Bringt mir dann aber nichts, kann mich nicht krank melden.
Tolles Timing.
Ja, das ist, der Körper hat sich halt dann erholt und runtergefahren. Ja. Ich bin aber auch viel auf Messen unterwegs und das ist für mich so ein richtig krasser Ausgleich, wo viele sagen, ich mache da auch so einen Auftritt dann oft bei Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist, da zerlege ich dann ein halbes Schwein, erkläre dann auf der Gastromesse zum Beispiel, wo der Schnitzel sitzt. Und das ist für mich so ein krasser Ausgleich, dass ich das schon fast als Urlaub zähle. Und es ist dann auch ein paar Mal im Jahr so 2 Tage auf Messe verbringen, wo andere wieder sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Messe. Ne? Also so Vertreter sage ich jetzt mal ganz frech, wo ich mir denke, es könnte jetzt meinetwegen noch 5 Tage weitergehen, weil da ist dann abends auch immer wegen Party und so und das ist dann schon so mein Ausgleich auch.
Ja. Also ich wünsche dir, lieber Michael, für 2026, dass du diesen Ausgleich noch mehr findest. Was wünschst du dir denn, letzte Frage, dass eure Kundinnen und Kunden fühlen, wenn sie eure Theke verlassen?
Da wünsche ich mir, dass sie heimgehen, glücklich sind und sich dann wirklich sagen, jetzt habe ich ein Stück Nahrungsmittel oder ein Stück Fleisch, ein Stück Wurst und lassen sie das wirklich schmecken und genießen das. Vielleicht ein bisschen weniger dafür, aber mehr und dann auch mehr genießen. Also das ist mir eigentlich, das wünsche ich mir für die Kunden und ich wünsche mir, dass sie da auch wiederkommen.
Das wünschen wir dir auch. Handwerk ist kein Relikt, sondern eine tägliche Entscheidung. Für Sorgfalt, für Transparenz, auch für ein bisschen Respekt. Und nicht nur ein bisschen, sondern größten Respekt gegenüber dem Produkt, den Menschen dahinter, den Tieren, mit denen man ja auch zu tun hat. Lieber Michael, du stehst für eine Generation, die Tradition eben nicht nur konserviert, sondern weiterentwickelt. Das haben wir heute, glaube ich, auch festgestellt. Deswegen vielen, vielen Dank für diesen offenen und ehrlichen Einblick in deinen Beruf, auch für diese konstruktiven Diskussionen, die du ja oft führst. Und danke für ein Gespräch, das zeigt, wie viel Arbeit und auch Können und sicherlich auch Überzeugung in dem echten Handwerk stecken, das du ausübst. Dankeschön, alles erdenklich Gute für die Zukunft.
Sehr gerne und danke, dass ich auch da sein durfte.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.